Deutsches Reiseradio, Ausgabe Nummer 31 mit Rüdiger Edelmann und mit Tom Kull, einem Mann in stilisierte Uniform, schwarzer Hut und das Abzeichen des Nationalparks Kellerwald-Edersee sind sein Markenzeichen. Man kann mit ihm wandern oder, wie wir es gemacht haben, mit ihm zu einer Planwagenfahrt durch den Nationalpark starten. Jetzt im Herbst ist es besonders bunt, denn der erste Frost hat den Wald gefärbt und es kamen auch schon die ersten Flocken vom Himmel. Am Tag unseres Ausflugs ist es zwar kalt, aber die Sonne scheint von einem blauen Himmel, also beste Voraussetzungen, um sich die Geheimnisse des bodensauren Hainsimsen-Buchenwaldes näher zu bringen. Was es mit dem Begriff auf sich hat, wird uns Ranger Kull noch erklären. Die erste Begegnung machen wir aber mit Sabine, ihrem Planwagen und ganz wichtig, ihren beiden süddeutschen Kaltblütern.
Kutsche fahren im Nationalpark Kellerwald-Edersee und jetzt geht's gleich los und die zwei Pferde, die warten auch schon. Es wird erstmal abgedeckt. Den wird's inzwischen auch schon ganz gut kalt, oder?
Ja, das Problem ist einfach, dass die das dicke Winterfell schon haben, weil die draußen wohnen in der Herde und haben dementsprechend das dicke Winterfell. Und wenn die dann arbeiten müssen, schwitzen die natürlich schneller. Wenn sie länger stehen, dann geschwitzt, decke ich lieber die Abschwitzdecke drauf, dass sie sich nicht erkälten. Die sollen's ja gut haben, die Jungs.
Welche Strecke fahren wir denn ja heute?
Da muss ich gleich mit dem Ranger nochmal sprechen, was er gerne möchte.
Das heißt, wir lassen uns überraschen jetzt.
Genau.
So soll es sein. Danke.
Und dann heißt es aufsitzen. Bis zu 15 Personen fasst der Planwagen, der uns an einem der Parkplätze bei Frankenau abholt. Sabines Kaltblüter traben los und Ranger Tom sagt Hallo.
Mein Name ist Tom Kull. Ich bin einer von 22 Rangern, die hier im Nationalpark Kellerwald-Edersee ihren Dienst tun. Wir sind in der Regel Forstwirte, haben eine Ausbildung zum Fachagrarwirt Natur- und Landschaftspflege und haben Weiterbildung in Umweltbildung und Waldpädagogik. Und der eine oder andere Ranger hat eben so Spezialgebiete. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist der einzigste, den wir hier in Hessen haben. 2004 gestartet, ja, und ist eingebettet in den Naturpark Kellerwald-Edersee. Und man kann sagen, wir sind hier das grüne Herz mitten in Deutschland und die blaue Perle der Edersee ist die nördliche Grenze, dass wir also hier sozusagen in dieser tollen Mittelgebirgslandschaft uns vor keiner anderen Kulisse Deutschlands, sage ich jetzt mal, verstecken müssen. Zumal der Nationalpark dann auch noch geadelt wurde, in dem eben Teile des Nationalparks sogar Weltnaturerbestätten geworden sind.
Der Nationalpark ist gerade mal 11 Jahre alt und es gilt noch viel zu entwickeln. Der Kellerwald liegt im Nordwesten Hessens, grob zwischen Edersee im Norden, Frankenberg im Südwesten und Bad Wildungen im Südosten. Der Name mit dem Begriff Keller ist allerdings erklärungsbedürftig.
Kellerwald, abgeleitet von Kahlerwald oder Köhlerwald, so wie wir die Wälder jetzt, sage ich jetzt mal hier so vorfinden, sind die vor 200-300 Jahren ja längst nicht gewesen. Dadurch, dass der Mensch den Wald genutzt hat, übernutzt hat, gab es eher Wüstung. Und erst ab dem 18. Jahrhundert, 1700 und etwas, die Fürsten angefangen haben, den Wald wieder in Hege zu nehmen, hat sich der Wald neu begründet. Und deswegen Kahlerwald durch die Übernutzung des Menschen. Und der andere Name Köhlerwald, um eben die Glashütten, Erzhütten, Potaschsiedereien, sage ich jetzt mal, mit Brennmaterial zu versorgen, hat man diese ursprünglichen Buchenwälder, die nach der letzten Eiszeit ungefähr 3000 Jahre vor Christi Geburt wieder praktisch neu eingewandert sind, hat man einfach verkohlt.
Sprich, das, was wie eine uralte Naturlandschaft aussieht, ist gerade mal knapp 250 Jahre alt, wurde in dieser Zeit immer bewirtschaftet und ist noch weit vom Ziel des uralten und ursprünglichen Zustands entfernt. Das aber genau ist das Ziel dieses Nationalparks. Ein ursprünglicher Wald, kein Urwald. Aber das soll uns Ranger Tom erklären, während der Planwagen über einen der breiteren Wirtschaftswege langsam bergauf rumpelt.
Dieser Weg ist jetzt im Grunde genommen für Familien mit Kinderwagen, für Menschen mit Benachteiligung, also sprich Rollstuhl. Ja. Keine 200 Meter hier über uns geht der Wildnispfad, wo wir den Menschen im Grunde genommen zeigen wollen, wie die Wildnis von morgen entsteht. Also wir sprechen hier bei uns nicht von Urwald, weil dieser ursprüngliche Wald, also ursprünglicher Wald ist immer das, was von selber passiert ist. Und das ist eben nach der letzten Eiszeit, Diese Wälder, die haben ja Menschen zu 99,9%, denke ich mal, hier in Deutschland umgewandelt. Oder sind irgendwo mit Schafen, Ziegen oder sonst irgendwas drin gewesen. Zumindest so haben das verschiedene Professoren behauptet. Und so dass wir von Wildnis von morgen sprechen. Ja, also es werden urwaldähnliche Waldbilder eintreten, indem der Wald über lange Zeit in Ruhe gelassen wird. Aber das wir jetzt gerade mal am Anfang. Ja, wir sind jetzt gerade mal 11 Jahre alt. Ja, und das, was Sie hier sehen, so gegenüber, das ist so typischer Hallenwald, sage ich jetzt, weil der von Menschenhand rausgepflegt worden ist. Was Sie noch andeutungsweise hier sehen, diese Terrassenform, und da wissen Sie, dass der Wald hier noch nicht ganz so alt sein kann. Das ist so 120, 140-jährig. Vorher ist auf diesen Terrassen Landwirtschaft betrieben worden. Das war kahl und der Ort Frankenau hat hier im Grunde genommen noch Landwirtschaft auf diesen Flächen betrieben.
Man ist also erst auf dem Weg zurück zur Ursprünglichkeit eines Rotbuchen-Nationalparks und den gilt es jetzt erst einmal biologisch zu erklären.
Wir sind eben ein sommergrüner Laub-Nationalpark in der Ausprägung Schutz und Erhalt des bodensauren Hainsimsen-Buchenwaldes. Bodensauer, das fängt hiermit an, mit dem Ausgangsgestein. Wir sind Ausläufer des rheinischen Schiefergebirges, der östliche Ausläufer. Und Tonschiefer und Grauwacke ist das Gestein, was unter uns ist. Das ist vor 350, 400 Millionen Jahren ist das entstanden. Dieses Ausgangsgestein ist nährstoffarm. Deswegen ist der Boden sauer. Bodensauer. Deswegen, das ist das erste Wort, Bodensauer. Hainsimsen, das ist die Zeigerpflanze für diese Waldgesellschaft, sodass die Forscher, die Biologen auf der ganzen Welt im Grunde genommen wissen, bodensaurer Hainsimsen, Buchenwald, dazu gehören die Pflanzen und die Tiere. Und das dritte wäre dann im Grunde genommen hier unser Experte, das ist die Rotbuche. Ja, unser drittes Merkmal, ein rein europäischer Baum, der nur hier bei uns in Europa im Grunde genommen vorkommt.
Ja, das sind Gedanken, die man sich angesichts der da so rumstehenden Natur noch nie gemacht hat. Denn als zivilisationsgewohnter Waldwanderer macht man sich darüber keine Gedanken. Hat man doch den Eindruck, bereits tief in unberührter Natur unterwegs zu sein, da wo sich Fuchs und Hase guten Morgen und gute Nacht sagen. Apropos Fuchs.
Füchse, ja. Füchse gibt es auch und die Wildkatze haben wir auch. Luchs ist sicherlich ein Thema hier im Nationalpark. Wir haben die Wildkatze nachgewiesen über Fotofallen und Lockstöcke. Ja. Und uns ist aber noch kein Luchs, sage ich jetzt mal, irgendwo in der Fotofalle aufgetaucht. Aber wir haben Luchsfährten gehabt, das Rufen der Luchse im Frühjahr während der Paarungszeit. Ein, zwei Sichtungen von Menschen, sage ich jetzt mal, glaubhafte Sichtungen. Also das Gebiet hier des Nationalparks und des Naturparks außenrum mit der Mittelgebirgslandschaft bietet eine optimale Kulisse für den Luchs. Das Gleiche passiert mit dem Wolf. Ja, der Wolf hat verschiedene Rudel mittlerweile gebildet, eher im Osten. Dort reproduzieren sie sich immer wieder und diese jungen Wölfe müssen nach einem Jahr, anderthalb Jahren praktisch das Rudel verlassen und müssen sich dann praktisch neue Territorien suchen. Ja, wir warten auf das, was da kommt. Vor Jahren, Sie wissen es ja, im Reinhardswald, ne, waren ja ein einzelner Wolf, der dann praktisch auf das Pendant gewartet hat, um da eventuell dann in Rudel halt zu gründen.
Würden Sie sich freuen, wenn Wolf käme?
Also ich habe nichts gegen den Wolf. Also ich denke mal schon, dass er irgendwo uns Menschen meidet, ja, solange er hier in den Wäldern genug zu fressen hat. Die jungen Tiere sind wie unsere Kinder neugierig, werden auch vielleicht in den Dörfern rumstreifen oder so. Ja. Das kann man vielleicht nicht ganz ausschließen, ne? Aber ich denke mal, dass der Wolf uns Menschen eher aus dem Weg geht. Ja.
Also ist die Hauptangst vor Wölfen auch ein bisschen einfach begründet darin, dass Landwirte ein Problem damit haben, dass ihnen...
Wir halten hier mal an, ne? Bitte.
Dass ihnen ihre Herde abhanden kommt.
Ja, also ich denke mal schon, sage ich jetzt mal, dass den Landwirten, dass sie schon Angst haben um ihre Tiere, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch begründete Angst. Und wir Menschen müssen anfangen, wieder zu lernen, mit dem Wolf zu leben, denke ich mal. Ja. Man darf aber auch die Menschen nicht alleine lassen. Also das muss man eben von der Politik auch begleiten. und nicht nur einseitig, ah nee, der Wolf, der macht nichts, der Wolf, der ist da und da verschwunden. Nein, es gibt eben auch Problemfälle, und wenn die Problemfälle auftauchen, dann sollte man auch ein Konzept haben, wie man mit diesen Problemen umgeht. Ja, und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist.
Wir haben auf einer klitzekleinen Waldlichtung angehalten. Tom Kull bittet uns abzusteigen, denn hier sei der ideale Ort, um ein paar Worte über den angestrebten Naturkreislauf eines bodensauren Hainsimsen-Buchenwaldes zu verlieren. Und so stehen wir zwischen hohen Buchen und kleineren Bäumchen, die eine große Buche werden wollen. Der Naturkreislauf wird das aber nicht allen Minibäumen gestatten, sagt unser Ranger und breitet kleine illustrierte Pappscheiben ringförmig auf dem Waldboden aus.
Ich versuche immer so einen Lebenskreislauf von so einer Buche hier hinzulegen und möchte dann daran so ein bisschen das mit dem Prozessschutz erklären. Der Nationalpark ist ja ein Teilbetrieb des Landesbetriebs Hessen-Forst. Wir brauchen unsere bewirtschafteten Wälder, wo wir Holz ernten, nachhaltig ernten, aber auch eben Nationalparke oder Schutzgebiete, die Trittsteine für die Natur sind, wo sich die Natur so entwickeln kann, ohne dass wir Menschen eingreifen. Wenn wir uns das Ganze als Mühlenrad vorstellen. Oben auf dem Mühlenrad ist hier die Buche mit der Buchecker. Der Buchecker-Samen fällt auf die Erde. Der Keimling kommt, wächst. Ja. Wir haben hier unsere Kindergartenbuchen. Hier nebendran sind dann die Schulbuchen, sage ich jetzt mal, hier so unten drunter. Die jugendlichen, heranwachsenden Buchen sehen wir da. Hier über uns haben wir dann die Mama- und Papa-Buchen. Und ja, so dieser zweite Kreislauf, Oma und Opa Buchen, kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht so ganz zeigen. Irgendwann mal wird der Baum eben instabil, Äste sind rausgebrochen, Pilze können eindringen. Ja, der Baum fängt an, ja, wie wir Menschen halt auch im Alter, sage ich jetzt mal, sind wir nicht mehr so fit und fidel. Das zieht man hier und zippt man da. Wir werden kränklicher, wir gehen so ein bisschen ineinander. Und das passiert mit den Bäumen halt auch, bis sie halt irgendwann mal umfallen, absterben. Und das Ganze dauert im Grunde genommen 300, 350 Jahre. Das sind so theoretische Zahlen. So. Und wir hier im Nationalpark greifen da im Grunde genommen nicht ein. Wir lassen das einfach geschehen.
Und nur wenn ein großer Baum umfällt, dann bekommt der kleinere Nachwuchs die Chance zum Wachsen. Und nach der genannten Zeit ist der Naturkreislauf geschlossen. Bei bewirtschafteten Wäldern, Tom hat's gesagt, wird nach 150 Jahren geerntet und ziemlich genau die Hälfte dieses Kreislaufes findet einfach nicht statt. Genau das soll im Nationalpark jetzt anders werden. Grundgesetz.
Das Motto aller Nationalparke heißt eben Natur, Natur sein lassen. Wir Menschen halten uns raus.
Darin sieht man sehr deutlich, welche Aufgabe ein Nationalpark hat und wie viel Verantwortung dahinter steckt. Und es mag für Besucher und für einen Ranger erst recht etwas enttäuschend sein, dass wir das Endergebnis, den geschlossenen Naturkreislauf, nicht mehr erleben werden. Da wir als Menschen aber den Wald seit Jahrtausenden genutzt haben, ist es jetzt an der Zeit, ihm seine Natürlichkeit zurückzugeben. Zumindest an ausgewählten Plätzen. Damit die Bewohner des Waldes in einer tatsächlich natürlichen Umgebung leben können und damit diesen Kreislauf mitgestalten. Tom Kull spricht von den freien Mitarbeitern des Rotbuchenwalds und meint damit nicht nur das Totholz, sondern auch die dazugehörigen Pflanzen wie Pilze und Tiere wie Käfer oder auch Rot- und Dammwild. So ein Hirsch sei mit seinem Geweih durchaus auch unfreiwilliger Landschaftsgestalter. Das mit dem Geweih ist im Übrigen auch wieder so eine Sache, über die wir Großstädter uns wenig Gedanken machen. Nein, das Riesengeweih entsteht nicht im Lauf von Jahren und Jahrzehnten.
Das ist hier Knochen, ja,
ja.
Wie bei uns hier halt auch. Ja. Das, die Hirsche im Frühjahr verlieren die ihr Geweih und müssen dann sehen, dass sie so innerhalb von 130, 150 Tagen ein neues Geweih schieben, dass sie dann praktisch während der Paarungszeit zum Imponieren. Und das ist im Grunde genommen Horn, ähnlich wie unsere Haare oder Fingernägel. Das sitzt hier auf diesen Stirnzapfen und das wächst ein Leben lang. Ja, das wird also nicht abgeworfen. Genauso wie unsere Haare, sage ich jetzt mal, die hätten wir ja auch bis zum Hintern. Und die Fingernägel, wenn wir sie nicht schneiden, würden da auch zur Tür raus, sage ich jetzt mal, wachsen. Ne? Und ähnlich wie man beim Baum Jahresringe hat, hat man halt hier auch solche Ringe, die man zählen kann, wie alt das Tier in etwa ist.
Und so fährt oder wandert man in fachkundiger Begleitung durch den, Achtung, bodensauren Hainsimsen-Buchenwald. Lernt, inhaliert Natur und genießt gleichzeitig die ganz besondere Herbststimmung.
Hier ist eben der Herbst schon eingeläutet. Ne? Und wenn wir jetzt heute Nacht, im nächsten Tage, zwei Tage Frost bekommen, werden wir hier auch richtig bunte Laubwälder haben. Also das ist schon mit hier eine tolle Jahreszeit jetzt im Herbst, wenn der Wald so richtig schön bunt wird und wenn dann die Temperaturen ein bisschen passen, auch so ganz eigentümlich riecht.
Indian Summer mitten in Deutschland, in der Krämerheimat Nordhessen. Angefixt vom ursprünglichen Naturbild versucht man sich vorzustellen, wie es gewesen sein muss, als Rotkäppchen durch den dichten und dunklen Buchenwald lief und dort auf den Wolf traf. Märchenhafte Fantasie trifft auf Biologie, die für alle Besucher gerne auch theoretisch aufgearbeitet werden darf. Das geht im Nationalparkzentrum in Vöhl-Herzhausen, direkt an der Bundesstraße zwischen Frankenberg und Korbach.
Das Nationalparkzentrum ist unser Hauptinformationszentrum, von wo aus im Grunde genommen Führung indoormäßig und auch draußen stattfinden, beziehungsweise wir ja komplette Tagesangebote dort anbieten, wo das, was die Gruppe mal im Zentrum gehört hat, wir ihr draußen vermitteln. Oder wenn Gruppen eben erst draußen sind, das im Nationalparkzentrum, sage ich jetzt mal, verzichtet wird. Also pädagogisch das Nationalparkzentrum mit dem Buchenhaus und der Wildnisschule, eins von zwei Einrichtungen, wo wir eben Umweltbildung, Waldpädagogik, sage ich jetzt mal, betreiben, ja.
Und das war ja zu der Zeit, 2004, wirklich eigentlich auch von der Konzeption her was ganz Neues.
Ja, also das Vier-Sinne-Kino ist sicherlich ein Erlebnis für die Besucher. Und das, was man dort gezeigt bekommt, macht sicherlich dann auch die Neugier, dann das draußen selber erleben zu wollen, denke ich mal. Ja.
Und so wird ein angestrebtes Naturbild auch sehr einleuchtend und im wahrsten Sinn des Wortes handgreiflich. Ohne Ranger wie Tom Kull wäre es ein Ausflug in den Wald gewesen. Jetzt, nach dieser Biologiestunde, ist es viel mehr geworden.
Also ich bin ein Aboriginal, ein Eingeborener hier. Ich habe hier in dem Gebiet seit 1982 gearbeitet, im Forstbetrieb. Ich bin Forstwirt, habe dann eine Weiterbildung zum Fachagrar mit Natur- und Landschaftspflege gemacht und bin dabei, eben meinen Waldpädagogen zu machen. Und Ranger ist kein geschützter Begriff in dem Sinne. Die Nationalparkwacht in jedem Nationalpark heißt die Ranger. Es ist kein Ausbildungsberuf. Hier in Hessen, sage ich jetzt mal, sind alles Beschäftigte vom Land Hessen vorher schon gewesen. Und wie das andere Nationalparke handhaben, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Also so etwas, wie es beispielsweise in Amerika gehandhabt wird, die halt mit dem National Park Service, ja nun, ich weiß es nicht, wie viele hundert Nationalparks quer über das ganze Land verwalten und die sehen alle gleich aus, haben alle die gleiche Uniform. Sowas ist hier eigentlich auch nicht denkbar.
Die Uniform haben die Ranger in unseren Schutzgebieten hier in Deutschland auch. Ja. Wir haben den Hut in Schwarz, im Harz ist er, glaube ich, beige und in der Eifel ist er braun. Aber dieser Hut ist auch für den Besucher hier ein Erkennungszeichen. Da ist Information drin. Da kann auch ein bisschen Geschimpfe drin sein, sage ich erstmal, wenn ich den Hund zum Beispiel hätte an der Leine. Ja. Dann ist dieses unser selbst kreiertes Abzeichen mittlerweile hier auf jeden Fall ein Markenzeichen, dass die Besucher wissen, hier kommt der Ranger. Hier ist eine Institution. Wir haben unter anderem auch einen Lehrgang zum Hilfspolizisten der Staatsanwaltschaft machen können, müssen, sollen, dürfen und haben eben dahingehend auch die Befugnis, Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Also wir haben auch hoheitliche Aufgaben.
In der Hauptsache aber erlebt man seinen Ranger als fachkundige, fröhliche Persönlichkeit, die einem ganz viel mitgibt bei einem Ausflug in den herbstlichen, bodensauren Hainsimsen-Buchenwald des Nationalparks Kellerwald-Edersee. UNESCO-Weltnaturerbe vom Allerfeinsten, gleich in der Nachbarschaft. Wer hätte das vermutet? Informationen zum einzigen hessischen Nationalpark gibt es im Internet. Den Link finden Sie hier auf unserer Seite www.deutsches-reiseradio.com zusammen mit eindrücklichen Fotos von unserem Ausflug in den bunten Herbst Nordhessens. Ich bin Rüdiger Edelmann. Danke fürs Zuhören.